Ich möchte gerne aus dem Johannesevangelium, dem 12. Kapitel, einige Verse lesen. Und der Mittelpunkt dieser Verse von Johannes 12, 20 bis 26. Der Mittelpunkt ist dieses Wort, das der Wochenspruch dieser Woche ist, über den die Annemarie schon so wunderbar gesprochen hat und es ausgelegt hat. Macht es meiner Predigt noch leichter. Herzlichen Dank, war wirklich sehr tiefgehend. Und ich möchte diesen ganzen Zusammenhang lesen, Vers 20 bis 26. Es waren aber einige Griechen unter denen, die hinaufkamen, um auf dem Fest anzubeten. Diese nun kamen zu Philippus von Bethsaida in Galiläa und baten ihn und sagten, Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, es kommt Andreas und Philippus und sie sagen es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und spricht, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, verliert es, und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn mir jemand dient, so folge ihr mir nach, und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Ihr Lieben, das ist ein Wort, das von größter Intensität und Bedeutung ist, weil Jesus hier selber etwas ausspricht über sein Kommen in diese Welt und gleichzeitig etwas ausspricht darüber, was im tiefsten Christsein bedeutet. Und es ist sehr wichtig, dass wir sozusagen unser Christsein immer definieren von dem her, wie Jesus es sieht, wie die Bibel es sieht. Im ersten Teil dieses Textes geht es um eine Frage oder geht es um einen Satz. Und diesen Satz sprechen diese Leute aus, die hier als Griechen genannt werden, die also auch nach Jerusalem gekommen sind. Scheinbar sind es Proselyten, also Griechen, die zum Judentum übergetreten sind, weil sie kommen nach Jerusalem, um das Passafest zu feiern. Das Passafest steht ja gerade bevor. Und in ihrem Herzen ist dieser Wunsch, Herr, wir möchten Jesus sehen. Das ist ein Satz, der prägt diesen ganzen Abschnitt. Herr, wir möchten Jesus sehen. Es steht nicht da, da hat die Annemarie auch schon gesagt, warum das wollen. Offensichtlich waren sie beeindruckt von dem Lazarus und davon, dass Jesus ihn auferweckt hat. Es war auch der Einzug in Jerusalem, wo Jesus auf dem Esel einreitet und ihm viele Leute als Messias sozusagen begrüßt haben. Und das Ende der letzte Vers vor diesem Abschnitt, der heißt, da sprachen die Pharisäer zueinander, also nachdem sie gesehen haben, was da los ist mit Jesus, ihr seht, dass ihr gar nichts ausrichtet, siehe, die Welt ist ihm nachgelaufen. Alle laufen ihm nach, diesem Jesus. Das wird sicher diese Griechen auch beeindruckt haben und sie haben diesen Wunsch, Herr, wir wollen Jesus sehen. Sie richten diese Bitte an den Philippus, einen der 12 Apostel. Und wenn sie sagen, wir wollen Jesus sehen, dann meint das nicht so von der Entfernung ein bisschen winken, sondern sie möchten gerne mit ihm ins Gespräch kommen, sie möchten gerne ihn kennenlernen, ihm begegnen. Ihr Lieben, das berührt mich sehr, weil ich denke, genau dieser Wunsch ist die tiefste Voraussetzung für Erweckung. Und deswegen sollten wir dafür am allermeisten beten, dass Menschen in unserer Umgebung von dieser Frage, von diesem Wunsch beseelt werden, ich möchte Jesus begegnen. Das ist es, wofür wir beten können, wenn wir um Erweckung beten für unsere Stadt, für unsere Dörfer, dass Gottes Geist in den Menschen diesen Wunsch äußert, wie auch immer, auch wenn sie das vielleicht gar nicht so ausdrücken würden, aber diese Offenheit, wir möchten Jesus begegnen. Und dieses Jesus begegnen, das hat sicher auch etwas zu tun damit, dass vielleicht dass Menschen in unserer Umgebung uns begegnet sind und sie etwas gesehen haben, wie wir Jesus widerspiegeln, so dass in ihnen der Wunsch kommt, wir möchten diesen Jesus begegnen. Das ist etwas ganz Entscheidendes, auch für diese Zeit, in der wir jetzt sehen, auch wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Gott wirklich neue Dinge hervorbringt in unseren Tagen, in unserer Stadt, in unserer Umgebung, dass wir darum bitten, Herr, mach mich zu einem solchen Zeugen für andere Menschen, dass in ihnen dieser Wunsch kommt. Wir wollen diesen Jesus, den wir in dir sehen, begegnen. Wir wollen Jesus begegnen. Das ist das Entscheidende, worum es geht. Jesus begegnen. Das ist sozusagen die Voraussetzung auch für Erweckung. Nun, diese Frage, also dieser Wunsch, den sie heranbringen an den Philippus. Der Philippus geht zum Andreas und der gehört zum inneren Kreis der Jünger. Und Philippus und Andreas gehen zu Jesus und sagen ihm das. Und jetzt antwortet Jesus ihnen, heißt es, also den Philippus und dem Andreas und diesen Griechen. Aber er antwortet in einer sehr grundsätzlichen Art und Weise, indem er darstellt, was ihn als Jesus ausmacht und in welcher Weise er für die Griechen und für uns wichtig ist. Er antwortet in einer ganz tiefen Art und Weise, mit Worten, die uns bekannt sind, aber die, über die wir immer ein bisschen auch nachdenken müssen, immer mehr und immer tiefer, was sie sozusagen für uns auch an Bedeutung haben. Und Jesus verwendet, um seine Antwort, um die Bedeutung dessen, warum er überhaupt in diese Welt gekommen ist, kleidet er ein in ein Gleichnis. Und das ist das Gleichnis von dem Weizenkorn, das war dieser Wochenspruch. Und er redet hier in einem Gleichnis über seinen Tod. Und damit macht Jesus deutlich, der Tod, sein Tod, ist das Ziel seines Lebens. So ist, muss man es richtig sagen, ja? Der Tod ist das Ziel seines Lebens, also seines Kommens auf diese Erde. Und so kann man auch sagen, der Tod ist der Höhepunkt. Das sagt man normalerweise nicht über Menschen, über das Leben von Menschen, ja? Wenn er gestorben ist, dann sagt man, oh je, jetzt ist er aus, ja? Und zu Ende. Aber man sagt nicht, das ist der Höhepunkt seines Lebens gewesen. Aber Jesus kam absichtlich, um zu sterben. Also er hat alles dran gesetzt, dahin zu gehen. Und das macht er deutlich, dass hinter seinem Tod nicht ein Zufall steht, nicht vielleicht seine Ohnmacht, er konnte sich nicht wehren. Und dann haben ihn heute die Pharisäer und Schriftgelehrten da gefangen genommen und den Römern ausgeliefert, sondern hinter seinem Tod steht eine freiwillige Selbsthingabe. Das heißt, es steht ein Plan. Das war kein Zufall, kein Unfall, sondern das war ganz bewusst von Jesus so geplant. Und er sagt das in einem Gleichnis. Er sagt, schaut auf das Weizenkorn. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen. Und wenn es in die Erde fällt, dann stirbt es. Und wenn es stirbt, dann bringt es Frucht. Frucht dadurch, dass ein Halm wächst und dann die Ähre und dann vervielfältigt sich. Das sind viele, viele, viele Körner. Die Frucht aus dem einen Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt, besteht darin, dass viele Körner zum Leben kommen. Das ist das Bild, das Jesus hier verwendet. Und er sagt es in der Weise, gehen wir mal vom Text weiter. Er sagt, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Jetzt kommt das mit dem Weizenkorn. Lass mich das noch kurz einfügen mit dieser Stunde. Die Stunde ist gekommen. Jesus sagt damit, schaut mal, ihr Lieben, jetzt, was jetzt, von jetzt an passiert, das ist die Stunde, um deren Willen ich geboren wurde. Jetzt beginnt das Entscheidende in meinem Leben. Das, womit ich am meisten bewirke im Leben, das ist die Stunde, die ist vom Vater festgesetzt. Und ich weiß, jetzt kommt sie. Und diese Stunde hat zu tun mit seinem Tod. Also noch einmal, die Stunde, also diese gefüllte Zeit, das, wozu Jesus gekommen ist, der Höhepunkt, das Entscheidende, passiert jetzt. Und was passiert jetzt? Der Tod. Und dann sagt Jesus eben noch dazu, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Das ist so etwas, sage ich einmal, Eigenartiges für Ohren, die das zum ersten Mal hören, dass sie sagen, wie kann man sagen, dass der Tod eine Herrlichkeit darstellt? Aber genau das ist das Evangelium. Jesus macht es deutlich mit diesen Worten, wenn ich sterbe, dann werde ich verherrlicht und dann wird der Vater verherrlicht. Das heißt, wenn ich sterbe, dann ist die Herrlichkeit Gottes am sichtbarsten. Es gibt keine sichtbarere, größere Herrlichkeit als die Herrlichkeit meines Todes. Das ist Evangelium. Und das ist etwas, was den natürlichen Verstand völlig sozusagen übersteigt. Es ist so wichtig, weil normalerweise die Jünger, die würden Jesus sagen, Jesus, bist du verrückt? Du wirst doch dich nicht hinrichten lassen oder gefangen nehmen lassen. Das ist doch das Schlimmste, was da passieren kann, dass sie dich vielleicht umbringen. Und Jesus sagt, nein, genau das ist die größte Herrlichkeit. Denn mit dieser Tat wird Gott verherrlicht in seinem Erlösungswerk. Es ist der Plan Gottes. Vom Kreuz geht die größte Herrlichkeit aus. Und das muss man mit inneren Augen sehen, nicht mit äußeren. Das kann man nicht mit äußeren Augen sehen, sondern nur mit inneren Augen. Und deswegen erklärt das sozusagen Jesus in einem Gleichnis mit diesem Weizenkorn. Und er sagt, schaut mal, wenn das Weizenkorn bei sich bleibt, wie es hier heißt, das heißt, wenn es in der Hand des Seemanns bleibt und nicht ausgestreut wird in die Erde, dann bringt es keine Frucht. Es muss in die Erde, es muss sterben. Ich muss sterben, ich muss begraben werden sozusagen. Dann bringt es Frucht. Und so macht Jesus deutlich sozusagen die Frucht, die er mit seinem Tod hervorbringt, das ist die vielen, vielen Körner des Lebens, die entstehen, also die vielen Geretteten, die durch seinen Tod gerettet werden. Und ihr Lieben, das möchte ich immer wieder sagen und auch gerade denen sagen, die vielleicht den Tod Jesu noch nicht für sich selber so angenommen haben und Jesus selber angenommen haben, dass sie gerettet sind. Ihr Lieben, wer Jesus noch nicht erkannt hat, was er im Tod für uns getan hat, der hat noch nicht diese Erlösung empfangen. Das ist gerettet sein. Das heißt Christ werden, errettet werden. Ihr Lieben, wir brauchen ein Verständnis, warum Jesus gestorben ist. Als er damals gestorben ist, da hat er unsere Sünde auf sich geladen. Er hat nicht nur unsere Sünde auf sich geladen, und das kommt dann jetzt dann gleich in diesem selben Abschnitt. Er hat mehr noch auf sich genommen. Er hat nämlich auf sich genommen auch unseren ganzen natürlichen Menschen. Jesus sagt, wie ich gestorben bin, da seid auch ihr gestorben. Ich habe euch mitgenommen in den Tod. Und nur weil er euch mitgenommen habe in den Tod, könnt ihr leben. Und das erklärt er nun. Ich will darauf noch eingehen. Aber es ist wichtig. Was ich damit sagen möchte, Erlösung, das, was jeder von uns braucht, besteht nicht nur darin, dass ich meine Sünden nehme und sie aufs Kreuz lege und sage, Herr, ich danke dir so sehr, dass du für meine Sünden gestorben bist. Ich habe gestohlen und ich habe die Unwahrheit gesagt und ich habe Leute beleidigt und alles Mögliche. All diese Sünden. Danke, dass du mich davon erlöst hast. Nein, das ist nur ein Teil dessen. Und das will Jesus klar machen. Sondern er sagt, ich bin gestorben und wie ich gestorben bin, da habe ich nicht nur deine Sünde mit bisher gelebt hast, habe ich aufs Kreuz genommen und damit habe ich dein altes Leben entmachtet. Und du bekommst neues Leben. Noch einmal, ihr Lieben, ich werde es noch ein bisschen weiter ausführen, um es deutlicher zu machen. Erlösung, die wir alle brauchen, besteht nicht nur darin, in Vergebung von Sünden, sondern Vergebung besteht darin, dass wir ein neues Leben bekommen und das alte lassen. Das ist noch mehr. Also man kann nicht sagen noch mehr, aber das ist das Eigentliche. Wenn wir Jesus empfangen, und das ist so wichtig für jeden von uns, und jeder, der noch nicht diesen Schritt getan hat zu Jesus, den möchte ich einladen, auch heute wieder, dass er diesen Schritt tut. Denn wenn wir Jesus aufnehmen, dann empfangen wir nicht nur Vergebung unserer Sünden, sondern auch empfangen wir neues Leben. Und Jesus drückt das jetzt so aus. Er sagt das, was in dem Gleichnis von dem Weizenkorn für mich gilt, er bezieht sich es auf sich. Übrigens, das Weizenkorn, das ist ein Gleichnis, das Jesus also öfters verwendet. Das Weizenkorn ist ein Bild zum Beispiel für das Wort Gottes, das ausgestreut wird, oder das Weizenkorn ist auch ein Bild für das Reich Gottes, aus dem etwas Großes entsteht. Und hier wendet es an sich an und auf seinen eigenen Leib. Ich bin das Weizenkorn. Und jetzt sagt er, das, was für mich gilt, das gilt auch für euch als meine Jünger. Also wenn ihr meine Jünger sein wollt, wenn ihr Rettung erfahren wollt für Zeit und alle Ewigkeit, dann muss in eurem Leben derselbe Prozess geschehen, der an mir jetzt geschehen wird, nämlich, dass ich in den Tod gehe und aus dem heraus Frucht entsteht. Natürlich jetzt nicht im wörtlichen Sinne, im physischen Sinne gemeint, sondern in einem geistlichen Sinne. Und Jesus erklärt das mit den folgenden Worten. Jetzt gehen wir weiter im Text. Und er sagt das so, das ist jetzt die Anwendung auf uns. Nämlich genau dasselbe, was ihm geschehen ist. Aus seinem Sterben und Auferstehen bedeutet das für uns, wer sein, da liegt jetzt die Betonung, wer sein Leben liebt, der verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Ihr Lieben, Jesus ist ein Meister von Formulierungen und Sprache. Und bei vielen dieser Worten mussten wir ein bisschen tiefer graben, um ein bisschen zu verstehen, was er hier sagt. Und ich will versuchen, das ein bisschen auseinander zu glauben, wie Jesus das hier meint. Weil das ist ein bisschen sehr kurz gefasst. Und um das Ganze ein bisschen besser zu verstehen, ist es auch wichtig, so den Hintergrund dessen, welche Worte Jesus hier verwendet, zu verstehen. Jesus verwendet hier das Wort, wer sein Leben liebt, das Wort Leben. Jetzt mache ich eine Klammer und versuche dieses Wort kurz zu erklären. Das ist jetzt eine Erklärung und dann predige ich weiter. Nämlich das Wort Leben, im Griechischen steht dort Psyche. Und jeder weiß, der Psyche heißt Seele. Aber der Übersetzer, in den meisten Übersetzungen, schreibt Leben, nicht Seele. Ich weiß nicht, es gibt wahrscheinlich auch Übersetzungen, wo das Wort Seele dann verwendet wird. Aber das ist ganz bewusst so. Warum? Mit dem Wort Psyche, mit dem Wort Seele, also wer seine Seele liebt, der verliert sie. Und wer seine Seele in dieser Welt hasst, wird sie zum ewigen Leben bewahren. Der Übersetzer hat verstanden, dass das Wort Psyche, das Wort Seele, das kommt von einem griechischen, auch hebräischen Hintergrund, hat eine ganze große Bandbreite von Bedeutungen. Und da spielt Jesus mit dieser Bandbreite. Das müssen wir nur im Hintergrund wissen, damit wir das Wort besser verstehen. Mit dem Wort Seele, was sich bei uns normalerweise griechisch geprägten Menschen von unserem Humanismus her verbindet, ist es so, wie wenn wir sagen würden, okay, wir haben in unserem Menschsein so etwas wie eine Seele, das ist ein bestimmter Bestandteil unseres Lebens, so wir bestehen aus der Seele und aus dem Körper und aus dem Geist und aus dem Herzen oder so etwas. Das sind lauter Bestandteile, die man auch auseinandernehmen könnte und extra nehmen könnte. Aber Jesus spricht hier nicht von einem Bestandteil unseres Lebens, sondern er spricht von unserem ganzen Leben. Deswegen haben die Übersetzer richtig übersetzt, nicht Seele, sondern Leben. Weil genau das ist gemeint, wenn in der Bibel das Wort Seele vorkommt, ihr Lieben, das ist jetzt immer noch in Klammer, ja, dann meint es immer den ganzen Menschen. Also die Bibel formuliert nicht, ich habe eine Seele, sondern ich bin Seele. Das ist ganz wichtig. Er sagt auch nicht, ich habe einen Körper, sondern ich bin Körper. Das heißt, der Körper ist immer ein Ausdruck für mein ganzes Menschsein. Er sagt nicht, ich habe einen Geist, sondern ich bin Geist. Das ist eine ganz andere Denkweise. Und wenn er jetzt sozusagen Seele und Geist und diese Dinge verwendet, dann beschreibt der Hebräer, und das geht ja dieses jüdisches Denken her, immer den ganzen Menschen von einer bestimmten Seite her, nicht einen Bestandteil, sondern sagt, der Mensch hat einen seelischen Aspekt, hat einen geistlichen Aspekt, hat einen körperlichen Aspekt. Aber wenn man diesen Aspekte beschreibt, ist es immer der Mensch, der ganze Mensch, nicht ein Bestandteil. Was meint er jetzt mit Seele, wenn man das sozusagen ausdruckt? Ich bin immer noch in der Klammer. Er meint davon den Menschen hinsichtlich seiner Bedürftigkeit. Die Seele drückt etwas aus, dass der Mensch ein bedürftiges Wesen ist. Es ist ein Mensch, der nach etwas lechzt, nach etwas sich ausstreckt, Sehnsucht hat, ein bedürftiges Wesen ist, das sich dann auch ausstreckt, dass es etwas bekommt, dass der Mensch etwas bekommt, was ihm Erfüllung gibt. Das ist sozusagen der große Aspekt dessen, was mit dem Wort Seele gemeint ist. Der Mensch in seinem Sehnsucht nach etwas. Und das würde es eben gerade jetzt in diesem Zusammenhang denken, der natürliche Mensch, also der Mensch, wie er natürlich lebt, von der Sünde geprägt, der ist ein Mensch, der sich ausstreckt nach dem, was ihm die Welt gibt. Der dürstet nach Sinnerfüllung, nach einem erfüllten Leben und da sucht er sich in dieser Welt Dinge, die ihm helfen, seine Sehnsüchte zu erfüllen. Man kann sagen, dass hier steckt sozusagen der Mensch dahinter mit diesem Begriff der nach Selbstverwirklichung strebt. Das Leben, das hier gemeint ist, ist das Leben des Menschen, der sich ausstreckt danach, sich selbst zu verwirklichen. Da steht das eigene Ich im Mittelpunkt. Und nun sucht man sich die Werte und die Freuden und die Güter in diesem Leben, damit man sozusagen erfüllt leben kann. Und jetzt sagt Jesus, wer diese Art von Leben, Psyche, also diese Art von Menschsein, diese Art von diesen Aspekt des Menschseins liebt, der wird es nicht erreichen. Wenn also ein Mensch sich selbst verwirklichen möchte, wenn er seine ganze Sehnsucht darauf richtet, dass er aus dieser Welt heraus alles bekommt, was er zum Leben braucht, dann wird es nicht erreichen. In unserem natürlichen Streben nach den Werten dieser Dinge und nach einem wunderbaren Leben wird nicht zum Ziel kommen. Und darum sagt er, wer sein Leben liebt, der verliert es. Jesus redet hier von Lieben und Hassen. Und da meint er natürlich nicht Gefühle. Übrigens, das ist in manchen Stellen so. Ja, da heißt auch von dem Vater und Mutter hassen und so weiter. Wenn das die Rede ist, dann ist nicht Gefühle gemeint. Das ist nicht ein Hassen. Sondern zwischen Lieben und Hassen ist sozusagen aufgezeichnet eine Wahlmöglichkeit. Lieben heißt, wer sich für dieses Art von Leben entscheidet, also es liebt, sich dran hängt, dieses zum Eigentlichen macht, liebt, das heißt, sich dafür entscheidet, der wird es verlieren. Wer aber dieses Art von Leben hasst, das heißt, sich dagegen entscheidet, es loslässt, es aufgibt, das heißt hassen, nicht Gefühle, ja, sondern sich dagegen stellt, der wird es gewinnen, der wird es finden. Dreimal gibt es in dem Neuen Testament noch einmal diese Stelle, über die wir jetzt reden hier, wo Jesus dasselbe ausdrückt, mit verschiedenen Worten, aber immer wieder in diesem selben Sinne, wo er von diesem Leben verlieren und von diesem Leben gewinnen schreibt. Und jetzt, ihr Lieben, muss man wieder bedenken, wer sein Leben liebt, wer also diese Art des Lebens, diese Lebensart, die hier gemeint ist, nämlich sich selbst zu verwirklichen, der wird es, heißt es hier, es, sein Leben, wird es verlieren, erste Zeile, der verliert es. Was verliert er? Ist ein bisschen missverständlich, ja? Auf der einen Seite kann man sagen, er verliert, er kommt nicht zum Ziel mit dieser Art von Leben. Er verliert sozusagen wie den Sinn seines Lebens, wenn er immer nur auf sich selber bezogen ist, sein Ich im Mittelpunkt ist, aber es ist noch mehr. Und da hilft uns wieder diese Bedeutung des Wortes Psyche. Denn Psyche, das Wort Leben hier, ist nicht nur ein Bild für das Leben, das sozusagen auf diese Welt gerichtet ist, dieses natürliche Leben, dieses sich selbst verwirklichen, sondern die Psyche kann auch ein Bild sein für das von Gott geschenkte Leben. So weit ist die Bandbreite dieses Wortes Seele. Es kann auch symbolisieren an manchen Stellen, deswegen muss man immer schauen, wie man eine Stelle im Gesamtzusammenhang deuten muss. Also es würde dann heißen, wer dieses, sein Leben, das, wo er immer danach strebt, erfüllt zu werden mit irgendwelchen Dingen, die aus dieser Welt kommen, der wird es, nämlich das neue Leben, das nur Gott schaffen kann, verlieren, wird es nicht erreichen. Ja, also es macht nicht viel Sinn, wenn man Essen umdeutet als auf das alte Leben bezogen. Das neue Leben verlieren wir. Denn das Wort Psyche bedeutet auch dieses von Gott Geschaffene. Das, was in unser Leben hineinkommt, wenn Jesus in uns kommt. Und das neue Leben, das entfaltet ja der Apostel Paulus in seinen Briefen in großartiger Weise, wo er von diesem neuen Leben spricht, wo er von diesem alten Menschen und dem neuen Menschen spricht. Das ist seine Redeweise, das ist eine Erklärung von dem, was Jesus hier sagt. Das ist genau dasselbe, nur mit anderen Ausdrücken. Er sagt, wer das alte Leben verliert, also wenn er das alte Leben festhalten will, der bekommt das neue nicht. Denn zwischen den beiden ist ein Gegensatz. Und darum sagt der Jesus, wenn du aber dieses alte Leben, dieses, wo du dich selber dauernd verwirklichen möchtest, wo du im Mittelpunkt stehen möchtest, wo du alles erreichen möchtest mit deinen Mitteln, wenn du das hast, also aufgibst, in den Tod gibst, wie ich es vorhin gesagt habe, dann wirst du es, nämlich dieses neue Leben, das Gott schenkt, wenn Jesus in unser Leben kommt, dann wirst du es gewinnen, erhalten, finden, heißt es in anderen Parallelstellen. Wirst du es finden, dieses neue Leben. Und dieses neue Leben, das jetzt schon in uns drinnen ist, geht über in das ewige Leben. Steht auch hier. Wenn jemand sein Leben hasst, dann wirst es ewige Leben in dieser Welt hast, wird es, nämlich dieses neue Leben, das jetzt schon ist, ins ewige Leben bewahren, bis in alle Ewigkeit. Es geht über in diesen Zustand der ewigen Herrlichkeit. Also das ist jetzt hier sozusagen, was gegenübergestellt wird. Jesus sagt damit, das, was an ihm geschieht, ist ein Vorbild für das, was an jedem geschehen muss, wenn er Christ werden will. Noch einmal, Christ werden heißt nicht nur, dass ich alle meine Sünden da so wegnehme und auf ihn werfe und dann lebe ich so weiter wie bisher. Und dann bitte ich wieder und wieder um die Vergebung. Sondern Christ werden heißt, dass ich nicht nur meine Sünden auf ihn werfe, sondern dass ich auch mein Leben, das ich bisher geführt habe, das nur ausgerichtet war auf die Dinge dieses Lebens, dass ich das zu hassen beginne. Das heißt, mich dagegen entscheide, dass ich sage, ich will dieses Leben nicht mehr, wo ich im Mittelpunkt bin, und ich leg's auf Jesus, denn er ist für mit diesem alten Leben von mir gestorben. Und wenn ich das tue und Jesus dann in mein Herz aufnehme, dann darf ich damit rechnen, dass er mir das neue Leben schenkt. Dann werde ich es gewinnen. Wenn ich das alte Leben aufgebe, bekomme ich von ihm etwas Neues geschenkt. Und dieses neue Leben, das ist wirklich von Gott gegeben und von Gott geschenkt. Das ist nicht etwas, was wir produzieren können. Ich kann neues Leben nicht produzieren. Ich kann es nur geschenkt bekommen. Und ihr Lieben, das ist sozusagen der Ausdruck, den wir dafür kennen, ist Wiedergeburt, Neugeburt. Deswegen heißt Christsein neu geboren werden, nicht nur Sündenvergebung erhalten. Ein neues Leben kommt in uns. Und dieses neue Leben ist nun darauf ausgerichtet, dass es mit der Zeit mehr und mehr und mehr und mehr entfaltet wird. Und dass das alte Leben, das wir ans Kreuz gegeben haben, das ja bei Jesus schon entmachtet wurde, dass das immer weniger und weniger in unserem Leben Gestalt hat. Ihr Lieben, dieses alte Leben, das ist nicht in dem Sinne gestorben, dass es es gar nicht mehr gibt. Ich habe immer noch dieses alte Leben, aber es ist entmachtet. Jesus hat diesem alten Leben den Stachel genommen. Es kann uns nicht mehr beherrschen. Das ist der Punkt. Und das neue Leben, das jetzt auch schon in mir ist, ist der Sieger über das alte Leben. Und in dem Maße, wie ich dem neuen Leben, also dem, was Gott mir durch seinen Heiligen Geist zur Verfügung stellt aus diesem neuen Leben, das wird immer den alten Menschen besiegen. Das neue Leben besiegt das alte. Und deswegen, ihr Lieben, das, was nun Paulus so wunderbar entfaltet, ist, dass er sagt, ihr seid mit Christus gestorben und deswegen gebt jetzt eure Glieder nicht mehr der Sünde hin. Ihr müsst es nicht mehr, weil ihr steht nicht mehr unter dem Zwang. Jetzt könnt ihr eure Glieder, also euer Leben, Jesus hingeben, dem neuen Leben hin, dem Heiligen Geist. Und der wird euch alles zur Verfügung stellen, dass euer Leben gereinigt wird, geheiligt wird, dass ihr mehr Liebe empfängt, mehr Barmherzigkeit, mehr Geduld. Alle diese Früchte des Geistes sind aus dem neuen Leben. Und dieses neue Leben kann nur dadurch in uns Gestalt gewinnen, dass wir das neue Leben pflegen. Dass wir diesem neuen Leben Raum geben. Und je mehr wir dem neuen Leben Raum geben und es in Anspruch nehmen, Heiliger Geist, ich bin angewiesen darauf, dass du mir dieses neue Leben schenkst, dass du mir deine Liebe schenkst, dein Erbarmen, deine Geduld, deine Reinheit und, was alles damit verbunden ist. Und so sagt Paulus, ihr müsst lernen, wenn ihr diese Tatsache angenommen habt, dass Jesus in euch lebt, das alte Leben auszuziehen. Weil es ist schon entmachtet. Es kann nicht mehr an euch haften. Denn es hat schon seine Kraft verloren. Aber ihr müsst es ausziehen. Das ist mein Akt. Ich muss immer wieder Buße tun, wenn das alte Leben anfängt, in mir hochzukommen. Wenn ich trotzdem wieder gelogen habe oder sonst etwas. Das ist von dem alten Leben. Aber dann will ich es sofort Buße tun und dem Herrn bitten, dass er mir die Kraft schenkt, ein nächstes Mal die Wahrheit zu sagen. Das ist das neue Leben. Und dieses neue Leben anzuziehen und das alte Leben auszuziehen. Und jetzt möchte ich zum Schluss Folgendes sagen. Zwischen diesem alten Leben und zwischen diesem neuen Leben, von dem auch Jesus hier spricht, besteht ein hundertprozentiger Gegensatz. Diese beiden Dinge in unserem Leben sind nicht dazu gedacht, dass wir sie miteinander kombinieren. Das ist das Problem von uns Christen. Wir möchten so gerne das Alte mit dem Neuen kombinieren. Ein bisschen mich selbst verwirklichen und ein bisschen auch den Willen Jesu erfüllen. Und irgendwie schummeln wir uns da so durch die Gegend. Wir haben ja sowieso etwas von dem neuen Leben, aber das alte wollen wir auch noch gelten lassen. Ich möchte doch auch noch mit meinen eigenen Zielen und mit meinen eigenen Vorstellungen so durchbrechen. Manchmal gegen Jesus. Aber wir müssen wissen, zwischen diesen beiden Dingen ist ein Gegensatz. Das lässt sich nicht kombinieren. Also was Jesus meint, wir müssen das alte Leben hassen. Das heißt, loslassen. Wir müssen dagegen angehen. Wir müssen dagegen kämpfen. Ihr habt noch nicht bis auf Blut widerstanden, sagt der Apostel Paulus, gegen die Sünde. Das heißt, wir müssen aus der Kraft des neuen Lebens dieses alte Leben besiegen, weil es ist schon besiegt. Wir hätten ja keine Chance, dass wir Sieger werden über unser altes Leben, wenn es nicht schon besiegt wäre. Aber dieser Sieg muss nun durchbrechen in unserem Leben. Tag für Tag für Tag geht es darum, dass wir dem neuen Leben, das wir von Jesus bekommen, die Chance geben, dass es gegenüber dem alten Leben durchbricht. Also noch einmal, altes und neues Leben, da gibt es keine Harmonie. Wir sind immer so harmoniebedürftig. Und Jesus sagt, was du immer aus deinem alten Leben in dir entdeckst, hasse es. Das heißt, stell dich dagegen, entscheide dich dagegen. Nicht sagen, naja gut, das ist ja nicht so schlimm. Das ist sozusagen ein totaler Gegensatz. Und dieser Kampf, der zwischen dem alten und dem neuen Leben da ist, das ist das Kennzeichen des Christen, ihr Lieben. Das ist Christsein. Dass wir tagtäglich in diesem Kampf stehen, aber wir stehen auf der Seite des Siegers. Es ist nicht ein Kampf, den wir nicht gewinnen, sondern wir werden tagtäglich, wenn wir aus der Kraft des neuen Menschen leben, werden wir den alten Menschen mehr und mehr besiegen und ausziehen. Bis wir eines Tages zu Jesus kommen und dann wird es nur mehr diesen neuen Menschen geben. Und den alten überhaupt nicht mehr. Aber ihr Lieben, wir dürfen uns keine falschen Vorstellungen machen, was Christsein betrifft. Christsein bedeutet neues Leben empfangen. Und jetzt anzufangen, jeden Tag diesem neuen Leben Raum zu geben. Sich danach auszustrecken, nach Jesus zu fragen und zu dem, Herr, was willst du mit mir? Und wenn ich etwas Altes in meinem Leben entdecke, eine Sucht, eine Sünde, irgendetwas, dann will ich nicht sagen, na, ist nicht so schlimm, Herr, vergib mir und dann gehen wir weiter. Nein, ich will es loswerden. Ich darf aus der Kraft des neuen Lebens dagegen kämpfen, es brechen, es aus der Hand geben, Buße dafür tun. Und sagen, Herr, schenk mir die Kraft, dass ich nicht mehr in dieselbe Sünde falle. Das ist neues Leben. Und das ist nicht ein Windmühlenkampf, das ist nicht etwas Schweres. Jesus sagt, mein Joch ist sanft. Das, was ich euch von euch möchte, das ist nicht schwer, weil ich lebe in euch. Und ihr werdet sowieso nur den Kampf gegen den alten Menschen gewinnen, wenn ihr ihn aus mir herausführt. Und aus meiner Kraft, deswegen ist das Evangelium, denn das Leben ist stärker, das neue Leben, als das alte. Und ihr Lieben, wenn dieses neue Leben durchbricht, werden wir immer besser Zeuge für Jesus. Das werden die Menschen um uns herum sehen. Sie leben anders, die Christen. Da ist viel mehr Sieg in ihrem Leben. Sie können Dinge loslassen. Sie heulen mit der Welt nicht mit. Sie haben andere Werte. Und das alles nicht aus sich selbst heraus, sondern weil sie ein neues Leben bekommen haben. Und das wird andere neugierig machen. Und sie werden sagen, wir möchten Jesus sehen, den wir in euch entdecken. Amen. Herr Jesus, habe du Dank für das Leben, das du uns gegeben hast. Und dieses Leben hast du uns geschenkt durch deinen Tod. Durch deinen Tod und durch deine Auferstehung. Das ist die Quelle des neuen Menschseins, das wir von dir empfangen. Und Herr, ich bitte dich so sehr, dass du jeden unter uns genau an der Stelle jetzt auch berührst, wie du es haben möchtest, was du ihm sagen möchtest. Herr, und wenn es Menschen unter uns gibt, die dich noch nicht in ihr Leben aufgenommen haben, so gib ihnen die Sehnsucht, dass sie Sehnsucht bekommen nach diesem neuen Leben, aus dieser göttlichen Kraft, die du schenkst durch deinen Heiligen Geist, wenn wir dich aufgenommen haben. Herr Jesus, das ist ein wunderbares Leben. Auch wenn es ein Kampf ist, aber es ist ein wunderbares Leben, weil der Sieg auf unserer Seite steht und weil dieses neue Leben übergeht in ewiges Leben, in das Leben in der Ewigkeit mit dir. Dafür loben und preisen wir dich von ganzem Herzen. Amen.